Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor David Hesse.
Ich habe mir gedacht, so nach der Woche Ostern, beziehungsweise letzte Woche Ostern, okay, worüber predigt man denn jetzt quasi direkt im Anschluss? Und ich habe in den Evangelien gelesen und bin so auf ein Thema gekommen, was mich wirklich richtig angesprochen hat. Und ich habe eine Sache ganz, also für mich so ganz neu verstanden. Ich glaube, dass Gott eine Agenda hatte nach Ostern, aber die ist mir so richtig bewusst geworden, so diese Woche. Und deswegen habe ich die Predigt heute genannt, Prioritäten nach Ostern. Also das, was Jesus nach der Auferstehung selber wichtig war. Und da wollen wir einmal dann in den Text hineinspringen. Ich habe ein paar Bibelstellen für euch. Du kannst gerne auf deinem Gottesdienstzettel mitlesen heute Morgen und dir Notizen machen und einfach so mit dabei sein. Aber wir wollen erst einmal den Bericht der Auferstehung an sich angucken. Weil da schreibt Johannes schreibt selber, dass am ersten Tag der Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, Maria aus Magdala zum Grab gegangen ist, von Jesus. Also es geht quasi darum, Jesus ist begraben worden und jetzt kommt der Sonntag, es kommt Ostern quasi. Und sie sah jetzt aber, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen wurde, nicht mehr vor dem Eingang war. Und das ist der Grundpfeiler für alles, was wir glauben. Ostern, die Wiederauferstehung von Jesus, ist unser Fundament als Christen, dass wir glauben, Jesus ist nicht tot, sondern er ist wieder auferstanden. Und bevor ich jetzt die nächsten Verse aber mit euch anschaue, muss ich euch eine Sache über mich erzählen. Und zwar, ich liebe es einfach, wenn man zusammen ist und nicht immer alles so ernst nehmen kann. Ich liebe es, sich gegenseitig zu ermutigen. Ich liebe es, mit euch zu lachen. Ich liebe es, einfach Dinge auch mal von einer etwas anderen Perspektive zu sehen und das ist mir echt wichtig. Also Humor ist eine ganz grundsätzliche Sache für mich. Und deswegen, wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich auch Sachen, die ich dann witzig finde. Und deswegen werde ich heute auch herausfinden, ob ihr so ein bisschen einen Sinn für Humor habt, wenn wir uns jetzt nämlich die nächsten Verse angucken. Weil wir müssen jetzt daran denken, Johannes hat selber alles geschrieben, was wir jetzt gleich lesen. Maria jetzt nämlich lief jetzt zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Er schreibt über sich selber. Und das ist schon mal eine krasse Sache, weil Johannes, klar, du hast das Evangelium geschrieben, du hast das selber aufschreiben dürfen, aber Jesus sagt doch, er hat die Welt so sehr geliebt. Also es ist eigentlich vollkommen unnötig, das nochmal so zu erwähnen, den er besonders lieb gehabt hatte. Und dann berichtete sie ihn, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht hatten. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger, Johannes schreibt hier wieder über sich selbst, auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Und jetzt kommt das Nächste. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus. Wow, Hammer, wir sind zusammen losgelaufen, aber ich war schneller. Und jetzt erreichte das Grab sogar als Erster. Es reicht nicht nur zu sagen, es reicht ihm nicht nur zu sagen, dass er schneller gelaufen ist, sondern er betont nochmal, ja, ich bin auch als Erster angekommen. Richtig Hammer. Und jetzt beugt er sich vor, um hineinzuschauen und sie sahen die Leinenbinden da liegen, aber er selber ging noch nicht hinein. Und die Sache ist so, es wird gleich ernst, ne? Aber ich finde das so krass, das ist eigentlich vollkommen überflüssig, das so zu schreiben. Und Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, er war richtig langsam, er war langsamer als der andere Jünger, als ich selbst, aber er ist jetzt auch angekommen und er ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, mit dem man den Toten in den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Das heißt, sie schauen hinein, sie sehen die Leinenbinden da liegen. Sie hatten noch die Form eines Körpers, sie waren noch nicht bewegt, aber das Kopftuch lag an einer anderen Stelle. Und da dämmert es ihnen so langsam, okay, hier ist irgendwas anders, als wir erwartet haben. Wahrscheinlich so, wie Maria wirklich gesagt hat. Und jetzt schreibt er weiter, jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war. Das setzte mir echt nochmal so die Krone auf. So, ich bin schneller angekommen, ich war besser und jetzt bin ich nochmal, ja, ich bin zuerst angekommen, ins Grab hinein und ich sah alles und er glaubte. Und die Sache ist, das hier, diese paar Verse, der Anfang von Johannes Kapitel 20, das ist der Bericht über die Auferstehung Jesus. Das fasst alles zusammen. Mehr schreibt er dazu nicht. aber er schreibt jetzt noch den ganzen Rest des Kapitel 20 und dann auch noch Johannes 21, schreibt er ja noch andere Dinge auf. Und die Frage ist, okay, wenn das so schnell abgehandelt wird, die ganze Auferstehung und die Tatsache, dass der Tod Jesus nicht halten konnte, dass er die Sünde überwunden hat, dass er das Opfer gebracht hat, dass all den Zorn Gottes und alles aufgelöst hat, was ist denn jetzt noch dann so wichtig? Und das soll uns heute so ein bisschen ermutigen, weil ich glaube, dass hier in diesen nächsten Versen richtig ermutigende Wahrheiten für uns sind. Weil die nächsten Kapitel drehen sich um die Tage nach der Auferstehung Jesus. Weil Jesus erscheint jetzt noch Personen. Er tritt in Erscheinung, er begegnet Menschen und wir lesen 5-mal davon, dass er direkt am Tag der Auferstehung Menschen erschienen ist und danach noch mindestens 10 weitere Male, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und das zeigt uns etwas. Das zeigt uns so richtig das Herz Gottes, weil Jesus bereits 33 Jahre hier auf der Erde gelebt hat. Und er hat mit Menschen Zeit verbracht. Er hat sich ihrer angenommen. Er hat sie geliebt. Er hat mit ihnen gegessen und sich in sie investiert. Und jetzt nach der Auferstehung kann er einfach nicht anders und macht genau so weiter. Er investiert sich, er erscheint Menschen weiterhin, er will sich weiterhin Menschen offenbaren. Und ich glaube, das ist so wahr für uns heute. Jesus möchte sich dir offenbaren, er will dein Herz erreichen. Er will in dein Leben kommen, dir zeigen, dass er auferstanden ist, wirklich alle Macht hat und dass er dich lieb hat. Und darum wird es jetzt heute gehen. Und ich habe mir die Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir so die Frage gestellt, ey, wie nice ist das eigentlich? Wenn du Jesus wärst und du bist tot und jetzt bist du von den Toten auf einmal auferstanden, wem würde ich mich als erstes zeigen? Und ich würde dich mal genauso fragen, wem würdest du dich als erstes zeigen? Wenn du Jesus wärst, alle denken, okay, er stirbt, auf einmal bist du wieder auferstanden, wem würdest du dich jetzt als erstes zeigen? Und ich habe so als erstes daran gedacht, dass ich wahrscheinlich zu meiner Mutter gehen würde. Das Letzte, was wenn ich Jesus gewesen wäre, das Letzte, was meine Mutter gesehen hat, war, dass ich an einem Kreuz hänge, gerade verblute, laut ausrufe zu Gott und sterbe. Und ich würde zu ihr gehen und ich würde sagen, Mama, es ist alles gut. Es ist alles gut. Schau, mir geht's gut. Ich bin von den Toten auferstanden. Es ist alles so gekommen, wie ich verheißen habe. Mach dir keine Sorgen. Das wäre das Erste. Die nächsten beiden Personen, denen ich mich zeigen würde, wenn ihr die hört, wahrscheinlich, hoffentlich betet ihr für mich, hoffentlich betet ihr noch mehr für mich, weil so die nächste Person, der ich mich dann zeigen würde, wenn ich Jesus wäre, habe ich so drüber nachgedacht, ich würde mich wahrscheinlich Pilatus zeigen. Und zwar war Pilatus nämlich, das berichtet uns das Matthäus-Evangelium, das war derjenige, der Römer, der Jesus verurteilt hat, ihn quasi zur Kreuzigung hingegeben hat und das Todesurteil über ihn ausgesprochen hat. Und Matthäus berichtet uns jetzt aber ganz explizit, dass die Frau von Pilatus gar keinen Frieden darüber hatte. Sie hat ihm immer wieder gesagt, Schatz, tu es nicht, Jesus ist unschuldig, dieser Mann ist unschuldig, mach das nicht, das ist ein Fehler. Ich habe die ganze Nacht, sagt sie an einer Stelle, ich habe die ganze Nacht so unruhig geschlafen, ich habe da keinen Frieden drüber, das ist nicht das Richtige. Die lässt ihm an einem Punkt sogar eine Notiz zukommen, während der Verhandlung, auf der steht, tu es nicht, dieser Mann ist unschuldig. Und wie es dann bei Ehepaaren manchmal so ist, du hörst zwar den Rat deiner Frau oder deines Partners, aber ob du dich dran hältst, wer weiß schon. Ne? Manchmal hat man sich was vorgenommen und hat seinen Dickkopf und will es unbedingt durchziehen. Und wenn ich jetzt Jesus gewesen wäre, ich würde zu Pilatus gehen und sagen, ha, deine Frau hat recht gehabt. So, ne, sie hat recht. Hättest du es mal nicht gemacht. So, das wäre die zweite Person gewesen. Genau, wenn du einmal weiterklicken könntest, Flo. Genau, sie hat recht. Und der dritten Gruppe von Menschen, der ich mich vielleicht gezeigt hätte, wären die Sadduzäer. Und zwar waren für Jesu Tod ja nicht nur die Römer verantwortlich, sondern auch die Juden. Und es gab bei den Juden zwei große religiöse Strömungen. Einmal die Pharisäer und einmal die Sadduzäer. Und eine Sache, worin sich sehr, sehr stark unterschieden haben, war, dass die Sadduzäer nicht an die Wiederauferstehung geglaubt haben. Das war nicht Teil ihrer Theologie. Sie haben quasi nicht wirklich daran geglaubt, dass Tote wahrhaftig auferstehen. Und ich habe mir so gedacht, okay, wenn die Sadduzäer jetzt so ein Treffen hätten und alle Entscheidungsträger, alle leitenden Personen, wer von denen zusammen, ich wäre einfach durch die Wand gegangen und ich hätte gesagt, buh, so, ne, ich hätte sie erschreckt und ich habe so gedacht, ja, das hätte ich gemacht, wenn ich Jesus gewesen wäre. Also preis dem Herrn, bin ich nicht Jesus, ne, bei den Personen, denen Gott sich tatsächlich offenbart hat, sind ganz andere Personen als die, die auf meiner Liste stehen. Und das ist so richtig gut. Das ist wirklich so richtig ermutigend. Und es sind auch die Personen, bei denen man es eigentlich nicht erwarten würde. Weil die erste Person, der Jesus tatsächlich erscheint, es war keiner seiner Jünger, es war keine religiöse Person, niemand, der in die Kirche gegangen ist, er ist keinem Heiligen erschienen, sondern als allererstes, nach seiner Auferstehung, berichtet uns die Bibel darüber, dass Jesus einer Frau namens Maria begegnet ist. Und das zeigt uns, dass Jesus wirklich jeden wertschätzt, und zwar auch diejenigen, die von der Gesellschaft nicht gewertschätzt werden, weil wir lesen weiter in den nächsten Versen vom Johannesevangelium, dass die Jünger jetzt mittlerweile weg sind, aber über Maria heißt es, dass sie draußen am Grab blieb und vor dem Grab weinte. Und das war das, was sie ausgezeichnet hat gerade in diesem Moment. Sie steht da und sie weinte. Und ich möchte hier an dieser Stelle eine Pause machen für jede Person, die gerade in ihrem Leben vielleicht eine Wunde hat, die tiefen Schmerz empfindet, die nach außen vielleicht es so aussehen lässt, als ob alles gut ist, aber innen ist dieser Schmerz und diese Sehnsucht, diese Verletzung. Weil wenn du bist, wie die meisten Leute in der Kirche, dann tust du nach außen so, du lächelst und du tust so, als ob alles in Ordnung ist. Aber und jeder glaubt, es ist alles gut bei dir, aber tief in deinem Herzen bist du vielleicht verletzt wegen etwas. Vielleicht sind da deine Emotionen, die gerade verrückt spielen. Vielleicht ist eine Diagnose, die du bekommen hast und mit der du nicht weißt, wie du mit ihr umgehen sollst. Vielleicht hast du etwas in deiner Beziehung, was gerade herausfordernd ist und dich verletzt. Oder zu deinen Kindern. Und ich will dir heute Morgen sagen, dass egal, was du für einen Schmerz empfindest, so Maria, sie hat geweint und Gott ist ihr begegnet. Weil wir lesen jetzt nämlich weiter. Während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Und dann sah sie an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern stehen. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Und was die Engel sagen, ist nicht, was? Glaub doch endlich, hör doch auf zu weinen. Was ist los mit dir, Frau? Sondern sie fragen, warum weinst du, liebe Frau? Und Maria antwortete dann und hat dann etwas darauf erwidert. Aber diese Tatsache, dass die Engel, die ihr jetzt begegnen, sich darauf beziehen, dass sie Schmerz in ihrem Herzen hat, dass ihr Herz zerbrochen ist, dass sie weint, das zeigt uns etwas über das Herz Gottes. Und das ist so, so stark. Weißt du, du glaubst vielleicht, es kümmert niemanden, dass du gerade diesen Schmerz empfindest. Du glaubst vielleicht, es ist dem Himmel egal, es ist Gott egal. Aber alles, was gerade so schmerzhaft ist, ich muss dir sagen, Gott weiß darum. Er sieht dich und er kümmert sich und du bist ihm nicht egal. Weil gerade dann, wenn man so viel Schmerz empfindet, dann nimmt man alles andere wegen dem Schmerz gar nicht so richtig wahr. Das ist auch das, was Maria dann passiert. So nachdem sie geantwortet hat und sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen, aber ich weiß gar nicht, wohin sie gebracht haben. Und jetzt kommt nämlich der Moment, wo Jesus das erste Mal nach seiner Auferstehung jemandem erscheint. Und zwar nicht einem von seinen Jüngern, es war nicht eine Person, die jetzt laut Halleluja ruft und vor Freude auf und aufspringt und die Hände hebt und ihn preist und sagt, wir haben es doch gewusst, preis dem Herrn Jesus, ich kann nichts überwinden. Dieser Person ist Jesus nicht als erstes begegnet, sondern Jesus begegnet als erstes der Person, die verletzt ist und die weint vor Schmerz. Und wir lesen jetzt über sie, dass sie ihn gar nicht erkannte. Und Jesus steht auf einmal hinter ihr. Und sie dreht sich um und sah ihn, aber sie erkannte ihn nicht. Sie konnte ihn nicht erkennen wegen ihrem Schmerz. Und ich liebe es so. Ich liebe es, Menschen zu ermutigen. Weißt du, gerade dann, wenn Menschen durch etwas Schweres durchgehen, wenn ein Herz vielleicht zerbrochen ist, dann will ich dir heute Morgen sagen, Gott ist an deiner Seite. Er wird richtig von dir angezogen, weil er dich liebt. Und der Herr gibt dir sogar hier eine Verheißung, Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und er rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Wisst ihr, Jesus hat die ganze Welt vor sich liegen. Er hätte sich jedem zeigen können. Er hätte zu jedem einzelnen Menschen gehen können, aber die erste Person, der er begegnet nach seiner Auferstehung, ist nicht eine Person von meiner Liste, ist nicht Pilatus, sondern es ist eine Person mit zerbrochenem Herzen. Damit er die retten kann, die zerschlagenen Geistes sind, sagt eine andere Übersetzung hier im Psalm 34. Wisst ihr, deswegen will ich dich ermutigen, suche nach ihm, halt Ausschau nach ihm. Auch wenn du nicht glaubst, dass er da ist, er ist da. Maria erinnert uns daran, und das ist mein erster Punkt heute für dich, den du gerne mitschreiben kannst. Jesus ist nicht so weit weg, wie du vielleicht denkst. Deswegen halt Ausschau nach ihm. Wo immer du gerade bist mit deiner Seele, hey, wenn du nach ihm Ausschau hältst, dann wirst du ihn finden. Und zwar, weil er da ist. Der Psalm hat es uns eben gesagt, er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Er ist nahe denen, die zerschlagenen Geist sind. So halt Ausschau nach ihm und du wirst ihn finden. Die zweite Person, der Jesus erscheint, von der hast du vielleicht schon gehört, selbst wenn du noch nie in der Kirche warst, selbst wenn du mit Christsein nichts zu tun hast, von Jesus keine Ahnung hast und auch eigentlich mit Gott dir noch gar nicht so sicher bist, viele, viele Leute kennen die nächste Person, und zwar Thomas, den Zweifler. Und eigentlich ist das total mies. Thomas hat, uns wird berichtet, dass er einmal Jesus richtig hart angezweifelt hat und das brandmarkt ihn jetzt 2000 Jahre später immer noch. Das ist richtig mies und unfair eigentlich, aber es ist jetzt halt nun mal so. Und der Punkt ist, so, Thomas war jemand, der richtig massive Zweifel hatte. Na, Jesus lesen wir, dass er erscheint einer ganzen Gruppe von Menschen und Thomas ist nicht dabei. Wir lesen das in Johannes 20. Thomas, einer der 12, war nicht dabei, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Und er war nicht dabei, weil er das Handtuch geworfen hatte. Er dachte, es ist alles zu Ende. Es ist alles verloren. Es ist alles vorbei. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Er hat gedacht, das war's. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus wirklich von den Toten aufersteht. Und jetzt reiben es ihm aber die anderen so richtig rein. Sie sagen ihm, hey, wir haben den Herrn gesehen im nächsten Vers. So, wir haben den Herrn gesehen, Thomas, und du hast es verpasst. Du warst nicht dabei. Hey, wie konntest du das nur verpassen? Mann, das war so ein starker Moment. Und Zweifler fühlen sich ein bisschen so. Wisst ihr, sie sind keine schlechten Menschen, aber sie fühlen sich manchmal so, als ob sie irgendetwas verpasst haben, was andere erlebt haben. Sie denken, hey, warum seid ihr so, wie ihr seid? Worüber freut ihr euch so? Ich verstehe euch nicht. Entweder stimmt was mit euch nicht oder stimmt was mit mir nicht, weil du reagierst so anders auf diese ganze Sache mit Jesus als ich. So, ich habe noch Fragen, ich habe noch diese Sachen und irgendwas ist bei dir anscheinend passiert, was bei mir nicht passiert ist. Und entweder bist du also komisch oder ich bin es. Und Thomas, er zieht jetzt so einen Schlussstrich. Er sagt, bevor ich glaube, muss ich die Hände von Jesus sehen, die von den Nägeln durchbohrt worden sind. Ich muss meine Finger auf seine durchbohrten Stellen legen und meine Hand auf seine durchbohrte Stelle in der Seite. Vorher werde ich nicht glauben. So, und ich möchte auch, dass du verstehst, dass du eine Sache heute Morgen verstehst. Ja, wenn du hier bist und du schaust alle anderen an und du denkst, was ist mit den Leuten hier? Was haben die erlebt, was ich noch nicht erlebt habe? Warum habe ich diese Gedanken und die anderen offensichtlich nicht? Warum fühle ich mich so unfrei und die fühlen sich so frei? Warum habe ich noch all diese Fragen und was habe ich verpasst, was sie schon erlebt haben? Dann will ich dir heute Morgen sagen, dass deine Zweifel und deine Fragen Jesus nicht von dir wegtreiben. Deine Zweifel halten Jesus nicht davon ab, zu dir zu kommen, weil Jesus liebt Thomas. Und genauso liebt er heute Morgen dich. Weißt du, Jesus kommt jetzt nämlich noch ein zweites Mal. Und wenn man diese Stelle jetzt liest, hat man eigentlich das Gefühl, dass Jesus extra, ganz absichtlich, nur noch mal wegen Thomas kommt. Weil schaut mal, was passiert. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dieser letzte Satz ist sehr, sehr notwendig, weil Jesus gerade durch die Wand gegangen ist. Er trat auf einmal in ihre Mitte. Und deswegen ist es ganz gut, hier an der Stelle zu sagen, wenn du Gott bist, hey, alles gut, ich komme in Frieden. Ich bin nicht hier, um euch irgendwas heimzuzahlen. Friede sei mit euch. Und dann wendet sich Jesus jetzt an Thomas und sagt er jetzt, Thomas, dein Ernst? Hey, ich habe mich 3 Jahre in dich investiert und jetzt vertraust du mir immer noch nicht? Ich war an deiner Seite, du hast die ganzen Wunder gesehen, du hast mich am Kreuz gesehen und jetzt ganz offensichtlich bin ich von den Toten auferstanden, ich stehe hier vor dir. Thomas, wie kannst du zweifeln? Ich bin gerade durch eine Wand gegangen. Nein, all das sagt Jesus nicht. Sondern was Jesus zu ihm sagt ist, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Und dann reich mir deine Hand und leg sie auf meine Seite. Jesus begegnet Thomas genau da, wo er ist. Und er beantwortet sogar die Frage nach allem, nach das Ultimatum von Thomas, das, was er sagt, wenn ich nicht das und das mache, dann glaube ich nicht. Und Jesus kommt, hey, du kannst es machen, komm zu mir. Aber dann bittet er den Zweifler auch noch eine Sache zu tun. Er bittet ihn, einen Schritt zu gehen. Er sagt, hey, sei nicht mehr ungläubig, sondern vertrau mir, glaube mir. Und das ist auch das, wozu ich dich heute auffordern will und wozu ich glaube, dass Jesus dich heute auffordert. Jesus bittet den Zweifler, einen Schritt zu tun, weil er selber zu ihm kommt. Jesus sagt, hey, ich gehe so gern die 99 Schritte auf dich zu. Ich gebe dir genau das, was du brauchst. Ich will dir genau die Antwort geben, die du brauchst. Aber ich bitte dich auch selber, geh einen Schritt. Lass dich deine Zweifel nicht davon abhalten lassen, dass du auf mich zugehst. Und wenn du hier vielleicht schon ein paar Mal da warst, wir sagen immer wieder, gib uns ein Ja. Weißt du, wir sagen nicht, mach gleich alles, mach gleich von heute auf morgen, tu alles. Sondern alles, worum wir dich bitten, ist, geh einen Schritt. Wenn es in deinem Leben notwendig ist, dass du weiterhin zu den Gottesdiensten kommst, dann ist das ein Schritt. Wenn das ein Schritt in deinem Leben sein kann, dass du dich einer Kleingruppe anschließt, dann ist das ein Schritt, den du gehen kannst. Geh zu Next Steps, lern uns kennen, lass dir deine Fragen beantworten, werd Teil eines Teams und geh einen Schritt auf Jesus zu, weil darum bittet er dich. Weißt du, Jesus stört sich nicht an deinen Zweifeln, an deinen Fragen, das ist mein nächster Punkt für dich. Jesus stört sich nicht an deinen Zweifeln, aber deswegen bittet er dich, geh auf ihn zu, geh einen Schritt. Der erste Teil ging an die Person, die verletzt ist und deren Herz zerbrochen ist. Der zweite Teil geht an dich, wenn du noch Zweifel hast und Fragen hast. Und jetzt kommt die dritte Person. Und um ehrlich zu sein, das ist der Part, den ich am meisten liebe. Weil jetzt den letzten Teil vom Johannes-Evangelium, da betont Johannes alles, was nach der Auferstehung von Jesus passiert. Und wir sehen in all dem so richtig das Herz Gottes, was Menschen erreicht, die weit weg von Gott sind. Und die nächste Person, nämlich zu der Jesus geht, ist eine Person, die richtig heftig übel versagt hat. Er geht zu Petrus. Jesus geht zu einer Person, die zerbrochen ist, zu einer Person, die zweifelt. Und als drittes geht er zu einer Person, die richtig übel versagt hat. Petrus, der später der Apostel Petrus werden würde, der hatte eine absolut furchtbare Woche hinter sich. Wisst ihr, am Donnerstag vor Karfreitag, vor der Verurteilung und Hinrichtung von Jesus, hat er vor allen Anwesenden laut gesagt, Jesus, ich werde dir bis ans Ende folgen. Jesus, auf mich kannst du zählen. Ich werde dich nie verlassen, auch wenn alle anderen dich verlassen. Ich werde dich auf keinen Fall verlassen. Ich würde sogar für dich sterben. Und Jesus sagt dann vor allen zu ihm, Petrus, ganz ernst, bevor der Morgen angebrochen ist, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Du wirst dreimal behauptet haben, dass wir uns nicht kennen und dass du nicht weißt, wer ich bin. Und Petrus beharrt darauf, niemals, Herr, niemals, das will ich niemals tun. Und wenn wir die Geschichte lesen, wissen wir, dass genau das aber passiert ist. Petrus hat so richtig übel versagt und die Reaktion jetzt von Petrus auf sein Versagen ist genau die gleiche Reaktion, die wir heute so oft haben auf unser Versagen. Und zwar dachte er, dass wenn er jetzt versagt hat und uns vergeigt hat, dass Jesus sich von ihm abwenden wird. Du denkst, dass weil du es vergeigt hast, dass Jesus sich jetzt ja von dir abwenden muss, weil du hast es jetzt nicht mehr verdient. So, aber die Sache ist, ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, dass sogar dein Versagen Gott zu dir zieht. Dein Versagen treibt Jesus nicht weg von dir, sondern dein Versagen bringt Jesus dazu, auf dich zuzugehen und dir zu sagen, hey, komm zu mir. Weißt du, weil im Markus-Evangelium, das der andere Bericht von einem anderen Jünger, der berichtet, wie Jesus nach den Toten auferstanden ist, der beschreibt uns an der Stelle, wo die Engel zu Maria sprechen, hey, geh und sag es den Jüngern. Er betont noch an der Stelle, geh und sagst den Jüngern und Petrus. Petrus war doch einer der Jünger. Also warum ist es so wichtig, hier es nochmal extra zu betonen? Hey, ich glaube daran, dass Jesus genau wusste, wie Petrus sich gefühlt hat. Petrus wusste genau, dass er sich gar nicht mehr zugehörig fühlt zu den anderen, sondern er denkt, ja, alle anderen sind ja noch mit dabei, aber ich nicht mehr. Ich bin raus, ich habe es nicht mehr verdient. Und deswegen sagt er ihr, geh und sag es den Jüngern und sag es Petrus. Sag es extra Petrus, dass ich von den Toten auferstanden bin, dass es da nichts gibt, was mich von ihm trennt und meine Liebe zu ihm blockieren könnte. Geh zu ihm und überbring ihm die gute Nachricht. Und weißt du, Gott kennt dich. Gott kennt dich. Gott weiß alles. Und er ist nicht überrascht von dem, was du tust. Er sagt nicht, Wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wie kannst du es tun? Du willst mir doch eigentlich nachfolgen. Wie kannst du das denn jetzt machen? Nein, er wusste schon, was du tust, bevor du es getan hast. Und er kommt trotzdem wieder und zeigt sich dir trotzdem wieder. Ich liebe das so, dass Jesus nicht zuerst zu Pilatus gegangen ist, nicht zu all den Leuten auf meiner Liste, nicht zu den Leuten, die vor Freude jubeln und Halleluja laut rufen und ihn preisen würden, sondern dass Jesus zuerst zu der Person geht, die zerbrochen war und die vor Schmerz geweint hat. Dann als nächstes zu der Person, die gezweifelt hat und so große Fragen hatte. Und als drittes zu der Person, die versagt hat. Weil so geht die Geschichte jetzt weiter. So, die Jünger sind zusammen und sie essen Fisch. Und dann kommt Jesus und wartet, bis sie fertig gegessen haben. Und dann nimmt er sich Petrus mit auf die Seite. Und er fragt ihn dann, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und die griechische Sprache ist so ein bisschen reicher und ausdrucksstärker vielleicht als die deutsche. Wir haben das Wort lieben und liebhaben, aber die griechische Sprache hat hier drei verschiedene Begriffe, die sie benutzt. Für Liebe und für liebhaben. Es gibt einmal das Wort Eros, was Liebe ausdrücken kann, das ist die körperliche Liebe. Da kommt auch das Wort Erotik her. Aber es ist auch genauso gemeint, wenn du sagst, ich liebe Essen, ich liebe irgendwas so. Immer wenn es etwas Körperliches ist. Dann gibt es das Wort Phileo. Das sagt auch Liebe oder Liebhaben, aber das bedeutet so die Liebe zwischen Freunden. Eine freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es als drittes das Wort Agape. Und Agape ist das Wort, was Jesus hier benutzt. Das bedeutet eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe unabhängig von den Situationen, unabhängig von den Umständen. Und das fragt Jesus Petrus. Petrus, liebst du mich bedingungslos? Liebst du mich mit der Liebe, die sich von nichts überwinden lässt? Und Petrus' Antwort hierauf ist, ja, Herr, du weißt, dass ich, und jetzt ändert er das Wort, und er sagt, Phileo, er sagt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Vor Donnerstag, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe die Agape, ich habe die bedingungslose Liebe. Aber jetzt, nachdem ich so versagt habe und so vergeigt habe, weiß ich, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Ich bin irgendwie noch so weit entfernt davon. Und ja, ich habe dich zwar lieb, aber so lieben, boah, Jesus, das kann ich nicht sagen gerade. Und so fühlt sich Versagen an. Weißt du, es ist nicht so, dass man Gott nicht mehr liebt, sondern man denkt, dass man Gott so sehr enttäuscht hat, dass man sich nicht mehr blicken lassen kann. Und so sagt er, Jesus, ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb wie ein Freund. Aber ich schätze, das habe ich richtig vergeigt, weil ich es einfach enttäuscht habe. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Und was Jesus sagt ist, okay, ich werde dich trotzdem gebrauchen. Geh und sorge für meine Lämmer. Weißt du, Jesus ist der Einzige, der das mit dir machen wird, auch das, was die Gesellschaft nicht mit dir machen wird. Weißt du, deine Vergangenheit ist nicht weg, aber Jesus will dich trotzdem gebrauchen. Und so versucht Jesus es jetzt noch einmal bei Petrus. Und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Wieder Agape, liebst du mich? Bedingungslos. Und Petrus sagt wieder, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wieder benutzt er das Wort Phileo. Und Jesus sagt, okay, ich habe es ein zweites Mal probiert, aber ich werde trotzdem an dir festhalten. Hüte meine Schafe. Und jetzt schauen wir, was jetzt passiert, weil das ist so krass. Jesus fragt ihn jetzt ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes. Und jetzt verändert Jesus das Wort. Jetzt sagt Jesus, Phileo, jetzt sagt Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Weißt du, Jesus kommt Petrus genau an dem Punkt entgegen, wo er selber steht. Er sagt, Petrus, das ist okay, wenn du gerade das nicht sagen kannst. Aber wenn du mich lieb hast, dann reicht mir das. Und dann werde ich mich in dich investieren und mit dir arbeiten und dich begleiten und dich lieben. Ich werde dich mit meiner Liebe überschütten, bis du wieder an diesem Punkt bist, dass du auch wieder sagst, Jesus, ich folge dir bedingungslos. Jesus, dir gehört alles. Aber jetzt in diesem Moment begegnet er Petrus in seinem Versagen genauso, wo an dem Punkt, wo er steht. Er begegnet ihm genauso, wie er es braucht, mit dieser Liebe, die gar nicht zu erklären ist. Ich meine, was ist das für ein Gott, der uns nicht verdammt und nicht rausschmeißt und nicht abschreibt, sondern der uns annimmt und uns da begegnet, wo wir stehen. Und deswegen will ich dich so ermutigen, hey, wenn dein Herz nicht zerbrochen ist, wenn du nicht zweifelst, aber dich so fühlst, als ob du Gott nicht mehr unter die Augen treten kannst wegen der Dinge, die du getan hast, will ich dir heute Morgen sagen, Jesus gibt dich nicht auf. Liebe ihn. Und das ist mein dritter Punkt für dich. Jesus gibt dich nicht auf. Liebe ihn. Weißt du, liebe ihn selbst mit all deinen Fehlern, mit allen deinen Fehlern. Weil du musst wissen, dass die Arme Gottes weit offen sind für dich. Und das Besondere ist, hey, das ist nicht nur hier an diesem Tag passiert, nicht nur 8 Tage nach der Auferstehung oder nicht nur an diesem einen Punkt in der Bibel. Das ist am Anfang der Bibel passiert, das ist die ganze Bibel hindurch passiert und das passiert auch am Ende noch. So, Gottes Arme sind so weit offen für dich, dass unser Verständnis manchmal absolut übersteigt. Wenn wir ins erste Buch Mose schauen, da geht es um Adam und Eva, die sich zum ersten Mal als erste Menschen gegen Gott entschieden haben und für sich selber. Und sie haben richtig Mist gebaut und sie wissen das. Und ihre Reaktion auf ihr Versagen ist, dass sie denken, jetzt können wir Gott nicht mehr unter die Augen treten. Jetzt wird er uns wahrscheinlich heimsuchen und er wird uns bestrafen, also müssen wir uns vor ihm verstecken. Sie haben die Situation völlig falsch eingeschätzt, wie Gott auf ihre Schuld reagiert. Weil die Reaktion von Gott war nicht, dass er jetzt mit dem Hammer kommt und sie richtig runterputzt, sondern Gottes Reaktion ist bei Adam und Eva, und das lesen wir im ersten Buch Mose, dass Gott durch den Garten geht und nicht aufhören kann, sie zu suchen. Er sagt, hey, wo bist du? Er ruft, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Weil komm zu mir mit deinem Versagen und bring alles zu mir. Hör auf, dich zu verstecken, hör auf, von mir wegzulaufen, sondern komm zu mir, weil ich es ändern will. Ich will das wegnehmen, ich will das auslöschen. Weißt du, Gott liebt den Menschen so sehr, dass er auf der Suche war nach ihm und er liebt den Menschen heute noch genauso, dass er immer noch auf der Suche ist nach dir. Weißt du, Gott ruft dir nicht zu, wo bist du, weil er wirklich wissen will, wo du dich befindest, darum geht es ihm nicht. Er weiß, wo du bist, sondern Gott ruft dich, wo bist du, weil er dich dahin zurufen will, wo er selber ist. Du darfst selber dahin kommen, wo Gott ist, weil er dich in seine Gegenwart einlädt. Und in Offenbarung 3, Vers 20, mit dieser Bibelstelle will ich schließen. Da sagt Jesus selber, hey, merkst du nicht, dass ich vor deiner Tür stehe und anklopfe? Merkst du nicht, dass ich vor der Tür deines Herzens stehe und anklopfe? Und ich möchte dich so bitten an Jesus Stelle. Wenn er gerade an der Tür deines Herzens steht und in dein Herz kommen will, wenn er in dein Leben kommen will, so dann darfst du ihm heute aufmachen. Du darfst die Tür öffnen und ihn hineinbitten, weil er kommt, um dich zu retten, aber dabei hört er nicht auf. Er sagt, hey, wenn mir eine Stimme hört und wenn mir öffnet, zu dem will ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich werde dein Leben verändern. Ich werde dir zeigen, wie sehr ich dich lieb habe. Ich werde dein Leben verändern und dich lenken und leiten und mit dir gehen und wir werden befreundet sein. So, Gott will dich zu einem Freund Gottes machen. Das macht er dadurch, dass du Jesus bittest, in dein Herz zu kommen und ihm endlich die Tür öffnest, wo er schon so lange dran anklopft. Weißt du, er sagt dir, wir werden Freunde sein, du und ich. Weißt du, weil die Auferstehung zeigt uns, die Tage davor zeigen uns, aber auch die Zeit danach. Gott begegnet dir immer noch. Und das ist meine letzte Lücke für dich. Gott begegnet dir immer noch. Er hat dich nicht aufgegeben, er begegnet dir immer noch, er will immer noch in dein Leben kommen und er will, dass du ihm alles gibst, weil er dich liebt. Deswegen ruf dir heute Morgen so zu, ich fordere dich so auf, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit Gott und komm wieder in die Beziehung hinein, die Jesus für dich erkauft hat und er möglich gemacht hat. Komm wieder in das hinein, was Gott für dich von Anfang an geplant hat. Und ich will dir gern die Gelegenheit dazu geben, dass du Gott selber darum bitten kannst, wenn wir jetzt gleich zusammen beten. Ich möchte uns bitten, dass wir alle einmal die Augen schließen. Und ich will dich so auffordern, wenn Jesus gerade an die Tür deines Herzens klopft und du weißt, er will in dein Leben kommen und du hast diese Entscheidung vielleicht noch nicht getroffen, aber vielleicht musst du sie auch wieder treffen, wieder bewusst, dann will ich dir jetzt die Gelegenheit dazu geben, indem ich dir ein Gebet vorspreche und dich einfach bitte, es laut mitzusprechen oder nachzusprechen. Und ich würde uns so bitten, liebe Ekklesia, lass uns die Leute, die das vielleicht zum ersten, zum erneuten Mal bewusst beten wollen, darin unterstützen, indem wir laut alle zusammen beten. Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Herz. Ich will dir meine Tür aufmachen und dich so willkommen heißen. Nimm alles weg, was mich von Gott trennt. Lösch all meine Sünde aus. Ich glaube daran, dass du für mich bezahlt hast und dass du mich zum Kind Gottes machst. Der Vater liebt mich. Du hast für mich bezahlt und der Heilige Geist will in meinem Leben wohnen. Komm und mach alles neu. Ich will dir nachfolgen bis zum Ende. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und liebe Ekklesia, lasst mal all denen, die das zum ersten Mal gebetet haben, einen Riesenapplaus geben. Herzlich willkommen in der Familie Gottes.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ekklesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.